Wie gelingt ein konstruktiver Diskurs in einer Zeit, in der die Demokratie unter Druck gerät? Diese Frage bewegt viele Menschen zurzeit in Deutschland, in Europa und in den USA. Eine öffentliche Debatte zu fördern, die von Vernunft geleitet ist, ist auch NDR Kultur ein wichtiges Anliegen. Fakten statt Fake News. Deshalb zeichnen wir bereits zum 10. Mal das beste in deutscher Sprache erschienene Sachbuch des Jahres aus. Und in diesem Jubiläumsjahr hat sich die Jury unter Vorsitz von Joachim Knuth, dem NDR-Programmdirektor Hörfunk, für ein Werk entschieden, das besonders aktuell ist. Der Titel: Wie Demokratien sterben und was wir dagegen tun können. Geschrieben haben es die beiden US-amerikanischen Politologen Stephen Levitsky und Daniel Ziblatt, die an der renommierten Harvard University lehren und forschen. Und eben dort, im Radiostudio der Universität nahe Boston, begrüße ich jetzt Professor Daniel Ziblatt. A very warm welcome to you. And first of all, congratulations to winning the NDR Kultur Sachbuchpreis.
Yeah, thank you very much. It's a great honor.
What does it mean to you?
Was bedeutet es Ihnen, diesen Preis für das beste in deutscher Sprache erschienene Sachbuch des Jahres zu erhalten, für Wie Demokratien sterben?
Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich befasse mich mit Europa, mein Co-Autor mit Lateinamerika. Und als wir das Buch geschrieben haben, hatten wir ein amerikanisches Publikum im Kopf. Aber es gibt eine globale Debatte über die Zukunft der Demokratie. Und es ist ein wunderbares Gefühl, dass wir zu dieser Debatte beitragen können.
Bevor wir detaillierter über Ihr Buch sprechen, sollte ich erwähnen, dass Sie vor Ihrer Arbeit in Harvard und vor Ihrer Promotion in Berkeley in Kalifornien German Studies, gewissermaßen Deutsch und Deutschland, studiert haben. Sie haben außerdem an mehreren deutschen Universitäten gelehrt, zuletzt im Sommer in München. Welche Beziehung haben Sie zu Deutschland?
Diese Beziehung geht tatsächlich zurück auf das Jahr der deutschen Einheit. Nach der Highschool verbrachte ich ein Jahr in einem deutschen Internat in Baden-Württemberg. Ich erinnere mich daran, dass ich mit Champagner auf die Wiedervereinigung angestoßen habe, was mir als amerikanischer Schüler sehr exotisch vorkam. Seitdem habe ich mich sehr für deutsche Politik interessiert und habe mehrere Bücher geschrieben, in denen Deutschland eine wichtige Rolle spielt. Das Land steht wirklich im Zentrum meiner Forschung.
Und die deutsche Geschichte spielt auch eine Rolle in Ihrem Buch Wie Demokratien sterben, aber es führt darin vor allem kein Weg an Donald Trump vorbei, denn ohne seinen für viele Beobachter überraschenden Triumph bei der US-Präsidentschaftswahl, ohne sein Gebaren seitdem, hätten Sie und Ihr Harvard-Kollege Stephen Levitsky dieses Buch vermutlich nie geschrieben, oder?
Das stimmt. Wir beide haben eigentlich gar nicht die amerikanische Politik studiert. Aber vor der Präsidentschaftswahl 2016 sind wir uns an der Uni mehrfach auf dem Flur begegnet und haben über diese neue Rhetorik gesprochen, in der die Legitimität von Wahlen in Zweifel gezogen wird oder in der bei Wahlkundgebungen Gewalt gebilligt wird. Diese Verhaltensweise hatten wir in der amerikanischen Politik auf höchster Ebene noch nicht gesehen. Aber in den Ländern und den Phasen der Geschichte, mit denen wir uns beschäftigt haben, in meinem Fall in Europa in den 1920er und 30er Jahren und in Steves Fall in Lateinamerika in den 1960er und 70er Jahren. So begannen wir zu erkennen, dass wir daraus möglicherweise Lehren ziehen könnten für die amerikanische Situation. Wir haben die amerikanische Demokratie immer als selbstverständlich angesehen, wie wahrscheinlich viele Menschen. Aber wir haben realisiert, dass wir das nicht mehr tun können.
Ihr Kernargument ist, dass es für eine gesunde Demokratie beides braucht. Zum einen eine Verfassung, die demokratische Rechte garantiert, und zum anderen etablierte demokratische Traditionen, die ungeschriebenen Regeln für das demokratische Spiel. Warum scheinen diese Spielregeln nicht mehr zu gelten?
As in all parts of life, written rules matter a lot.
Wie in allen Bereichen des Lebens sind die geschriebenen Regeln wichtig, aber eben auch die ungeschriebenen Regeln, die unterstützend wirken. Wirklich entscheidend sind diese Normen, etwa gegenseitige Achtung und Toleranz oder auch institutionelle Zurückhaltung, gerade in Präsidialsystemen, aber auch in anderen politischen Systemen. Jede Seite sollte die andere als legitim betrachten und jede Seite sollte nicht alle Macht ausnutzen, die ihr nach dem Recht zusteht. Es muss vielmehr eine selbst auferlegte Zurückhaltung geben. In der amerikanischen Geschichte hat dies meist funktioniert, ebenso wie in anderen Ländern. Aber die Frage ist, warum scheinen diese Spielregeln plötzlich weniger zu zählen? Warum gibt es diese Eskalation in der Politik, wo die Rhetorik auf einmal Drohungen beinhaltet, wo die eine Seite die andere nicht mehr als Rivalen, sondern als Feind betrachtet und wo jede Seite wirklich bereit ist, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um die jeweils andere Seite zu stoppen? Wir argumentieren, dass diese getrieben ist durch eine tiefe parteipolitische Polarisierung. Dies gilt sicherlich in den Vereinigten Staaten, aber zunehmend auch in anderen Teilen der Welt. Politische Parteien, ihre Mitglieder, ihre Politiker und ihre Wähler entfernen sich ideologisch immer weiter vom jeweils anderen Ende des Spektrums. Es ist jedoch schwer, demokratische Normen aufrechtzuerhalten, wenn politische Rivalen sich gegenseitig als existenzielle Bedrohung betrachten und meinten, sie müssten die anderen um jeden Preis stoppen. In einem solchen Umfeld wird es schwer, eine Demokratie aufrechtzuerhalten.
In Ihrem Buch zitieren Sie einen der Gründungsväter der Vereinigten Staaten, Alexander Hamilton, der in den Federalist Papers Ende des 18. Jahrhunderts schreibt, die Geschichte lehrt uns, dass der größte Teil der Menschen, die der Freiheit von Republiken ein Ende bereitet haben, ihre Laufbahn damit begannen, opportunistisch um die Gunst des Volkes zu werben. Als Demagogen fingen sie an, als Tyrannen endeten sie. Klingt das für Sie wie eine Charakterisierung von Donald Trump?
Well, certainly the first part. I mean, he is a demagogue. I think there's little question in that. You know, he adjusts his message.
Der erste Teil sicherlich, denn er ist ohne Frage ein Demagoge. Er passt seine Botschaft der Reaktion des Publikums an. Das tun zwar alle demokratischen Politiker, aber er hat keinen Sinn dafür, was angemessen ist oder was gut ist für die Demokratie. Das macht ihn also zu einem Demagogen. Ob er ein Tyrann wird oder nicht, das wird uns vielleicht die Geschichte lehren. Er zügelt sich zwar, aber er hat undemokratische Impulse. In unserem Buch haben wir einen Lackmustest entwickelt, um potenzielle Autokraten zu identifizieren, bevor sie ins Amt kommen. Wann immer es einen Politiker gibt, der sich nicht an die grundlegenden Spielregeln hält, der seinen Gegnern die Legitimität abspricht, der die Medien angreift, der zu Gewalt aufruft oder sie toleriert, sollten wir uns große Sorgen machen. So jemand ins Amt gekommen, könnte zum Autokraten werden. Wie sich herausgestellt hat, hat Donald Trump in seinem Präsidentschaftswahlkampf alle genannten Kriterien erfüllt. Das hat uns beunruhigt. Seitdem er im Amt ist, ist er zurückhaltender geworden. Ich denke, Trump ist eine Gefahr für die amerikanische Demokratie, aber er ist sicherlich noch kein Tyrann. Er ist ein Danger to American Democracy, but
he's certainly not yet a tyrant, I would say. Viele Menschen sind davon ausgegangen, dass die Welt nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Kalten Krieges demokratischer denn je werden würde. Und für eine Zeit lang wurde sie das auch. Aber wie Sie in Ihrem Buch erläutern, geht es seit einiger Zeit bergab mit der Zahl der Demokratien auf der Welt. Haben wir das überhaupt schon realisiert?
Die Art und Weise, wie Demokratien sterben, hat sich verändert. Während des Kalten Krieges passierte dies überwiegend durch Militärputsche. Seit dem Kollaps des Kommunismus, seitdem es in immer mehr Ländern freie Wahlen gibt, sterben sie von innen. Durch die Wahl von politischen Figuren, die ins Amt kommen, durch den Anschein von demokratischer Legitimität, die aber dann demokratische Institutionen angreifen. Diese Bedrohung ist oftmals schwerer zu erkennen. In dieser neuen Welt nach dem Kalten Krieg ist es weniger sichtbar, wenn Demokratien dabei sind, zu sterben.
Die Frage ist aber, was uns die Geschichte lehrt. Ihr Buch konzentriert sich verständlicherweise auf die USA, aber Sie nennen etliche historische Beispiele, Deutschland und Italien in den 1920er und 30er Jahren, Venezuela im frühen 20. Jahrhundert. Aber das ist ja an sich nichts Neues, dass es demokratische Wahlen gibt, die einen populistischen, später autokratischen Politiker an die Spitze einer Regierung eines Staates befördern. Also, was können wir daraus lernen? What can we learn from that?
Da sind einige Punkte zu nennen. Demokratien überleben nicht von allein, sie müssen verteidigt werden. Die Verwundbarkeit der Demokratie besteht darin, dass jemand die Instrumente der Demokratie benutzt, um an die Macht zu kommen und die demokratischen Institutionen dann attackiert. So hat sich das Anfang des 20. Jahrhunderts mehrfach wiederholt. Dies ist immer ein Risiko. Aber die Demokratie bleibt aus meiner Sicht das beste politische System, das es gibt. Und so müssen wir überlegen, wie wir die Demokratie vor dieser grundlegenden Verwundbarkeit schützen können. Die Demokratie ist kein narrensicheres System, keine Maschine, die von selbst immer weiterläuft. Sie braucht die Aufmerksamkeit von Bürgern und politischen Führern, um diese Bedrohungen zu erkennen. Das war einer der Gründe, warum wir dieses Buch geschrieben haben, um die Menschen wachzurütteln, um sie daran zu erinnern, dass es selbst in einer robusten Demokratie möglich ist, dass jemand ins Amt kommt, der sich nur schwach zu den demokratischen Normen bekennt. In den Schlüsselmomenten kommt es auf die politischen Eliten an. Unterstützen Sie jemanden, der zwar auf der eigenen Seite steht, der aber ein Autokrat ist? Oder unterstützen Sie jemanden von der anderen Seite, mit dem Sie zwar politisch nicht übereinstimmen, der sich aber klar zur Demokratie bekennt? Man würde meinen, dass gewählte Politiker, wenn sie jemanden in der eigenen Partei entdecken, der Züge eines Autokraten trägt, dass sie sich von dieser Person distanzieren. Aber das war nicht der Fall hier in den USA. Die Führung der Republikaner Die Amerikanische Partei wusste genau, dass Donald Trump ungeeignet war für das Amt. Sie haben ihn verachtet, sie haben ihn sogar als Bedrohung für die Partei wahrgenommen. Aber trotzdem hat am Ende niemand aus der Spitze der Republikaner Trumps Gegenkandidatin Hillary Clinton unterstützt. Einige haben geschwiegen, das war noch die mutigste Haltung. Aber die meisten haben sich letztlich auf Trumps Seite geschlagen. Eine ähnliche Geschichte kann man für die späten 1920er und frühen 30er Jahre in Deutschland erzählen. Die Deutschnationale Volkspartei, DNVP, war nie eine vollkommen demokratische Partei, auch wenn sie das demokratische Spiel von Weimar mitspielte. Als jedoch Hitlers Aufstieg begann, hat sie nicht versucht, ihn zu isolieren. Stattdessen hat sie gemeinsame Programme und gemeinsame Veranstaltungen mit ihm gemacht. Und Präsident Paul von Hindenburg, obwohl er persönlich Hitler nicht sonderlich mochte, hat ihm am Ende die Macht übertragen. Entscheidend ist der politische Mut. Wenn führende Politiker merken, hier überschreitet jemand eine rote Linie, dann dürfen sie unter keinen Umständen mit demjenigen kooperieren. Wenn sie es doch tun, gefährdet dies die Demokratie.
Zu Gast in der Reihe Das Gespräch ist heute Daniel Sieblatt, Professor am Center for European Studies der Harvard University und Gewinner des diesjährigen NDR Kultur Sachbuchpreises. Professor Sieblatt, die Midterm-Elections in den USA in der vergangenen Woche haben ein gemischtes Ergebnis gebracht. Die Demokraten haben nach 8 Jahren die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückerobert. Zugleich haben die Republikaner ihre Mehrheit im Senat ausgebaut. Der Kongress ist vielfältiger als je zuvor. Es gibt unter den Abgeordneten mehr Frauen, die ersten Musliminnen, die jüngste Parlamentarierin, die ersten Frauen der Native Americans und dann noch den ersten offen schwulen Gouverneur. Ist das nicht ein vielversprechendes Signal dafür, dass die amerikanische Demokratie immer noch quicklebendig ist?
Die gute Nachricht ist, wie Sie sagen, dass die Demokraten wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben. Selbst wenn jemand das Parteiprogramm der Demokraten nicht unterstützt, war dies wichtig, denke ich. Zum einen, weil es den Demokraten die Kontrolle in diesem Teil der Legislative bringt, zum anderen, weil dies gut für die Demokratie ist, weil die Checks and Balances in unserem System wiederhergestellt sind. Unter republikanischer Führung war der Kongress zu einem Schoßhund von Donald Trump geworden. Dabei ist es seine konstitutionelle Aufgabe, ein Wachhund zu sein. Dies ist gerade in einem Präsidialsystem wie dem der USA sehr wichtig. Unter der neuen demokratischen Führung kann das Repräsentantenhaus wieder seine Aufsichtsfunktion wahrnehmen. Allerdings haben die Republikaner immer noch die Kontrolle im Senat. Die Zurückweisung von Donald Trump ist also nicht so umfassend, wie manche gehofft hatten. Die schlechte Nachricht ist, dass die Trumpifizierung der republikanischen Partei weiter fortgeschritten ist, als ich es jemals angenommen hätte. Damit unser demokratisches System arbeiten kann, ist es gut, funktionierende Institutionen wie das Parlament zu haben. Ebenso wichtig ist es, dass die beiden großen Parteien fundamental zur Demokratie stehen. Aber im Moment haben wir, so würde ich argumentieren, nur eine Partei, die wirklich demokratisch ist. Und die darunterliegende Polarisierung ist immer noch vorhanden als treibende Kraft. Die Auseinandersetzung ist durch die Wahlkampagne eher noch härter geworden. Die Vereinigten Staaten sind allerdings eine sehr alte Demokratie, sodass ich alles in allem nach diesen Zwischenwahlen etwas optimistischer bin als vorher.
Sie haben diesen Begriff extreme Polarisierung verwendet. Und wie Sie in Ihrem Buch analysieren, ist Trump nicht die Ursache der Krise der amerikanischen Demokratie, sondern ein Symptom, ein Ergebnis eben dieser extremen Polarisierung in Politik und Gesellschaft in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und um dieser Entwicklung zu begegnen, schlagen Sie vor, dass Menschen und Gruppen, die ideologisch auf verschiedenen Seiten stehen, jetzt Allianzen, Bündnisse schließen sollten, so wie bei den jüngsten Präsidentschaftswahlen in Frankreich und in Österreich. Aber wenn Sie sich Ihr Land heute ansehen, wie kann das gelingen? In den USA, aber auch anderswo.
Es ist schwieriger, als ich erwartet hatte, als wir dieses Buch geschrieben haben. Wir waren damals optimistischer. Es gab Hinweise darauf, dass die Republikanische Partei Präsident Trump mehr Einschränkungen auferlegen würde. Danach sieht es heute weniger aus als noch vor 12 oder 6 Monaten. Es gibt aber einige überparteiliche Mobilisierungsversuche, Gruppen, in denen Republikaner und Demokraten zusammenkommen, um gemeinsame Strategien zu entwickeln, um Probleme gemeinsam zu lösen, um Vertrauen zu schaffen. Aber es herrscht ein Mangel an solchen Versuchen. Viele dieser Gruppierungen arbeiten zudem im Verborgenen, weil gerade unter Republikanern die Furcht vorherrscht, wenn ich mit Demokraten zusammenarbeite, dann bestrafen mich die Wähler dafür. Wenn jemand aber einen solchen Preis für Kooperation zahlen muss, dann ist schwer vorstellbar, dass es zu mehr Zusammenarbeit kommt. Ich beantworte Ihre Frage nicht direkt, weil tatsächlich schwer abzusehen ist, wo und wie sich diese Allianzen bilden könnten. Aber in allen Demokratien, auch in Deutschland, in Frankreich, in den USA, wo auch immer, ist es wichtig, dass politische Parteien und Politiker, die zu den Regeln des demokratischen Spiels stehen, zusammenkommen, selbst wenn sie politisch in vielen nicht übereinstimmen. Denn Meinungsverschiedenheiten über politische Inhalte sind nicht so fundamental wie Meinungsverschiedenheiten über die Demokratie an sich.
Disagreements over policy aren't as fundamental as disagreements over the basic rules of the game.
Als Rezept gegen diese extreme Polarisierung scheinen Sie außerdem etwas zu verschreiben, was wir in Deutschland soziale Marktwirtschaft nennen, ein Wirtschaftsmodell, das nicht dominiert ist vom freien Spiel der Marktkräfte, wo vielmehr die Tarifpartnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitnehmern funktioniert und wo der Sozialstaat eine verlässliche Absicherung bringt. Aber meinen Sie wirklich, dass die USA jemals diesem traditionellen europäischen Modell folgen werden?
Eine der treibenden Kräfte für die extreme Polarisierung ist wachsende ökonomische Ungleichheit. Die Menschen verdienen heute, gemessen an der Kaufkraft, im Durchschnitt nicht mehr als vor 20 Jahren. Diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verschärfen die Polarisierung und die gegenseitigen Animositäten. Dies, kombiniert mit einer größeren Vielfalt in der Bevölkerung, ist ein fruchtbarer Boden für Populisten, die dann Gruppen von Outsidern, sprich Immigranten, die Schuld geben an stagnierenden Löhnen. Ein Teil der Lösung muss also sein, die Ungleichheit bei den Einkommen anzugehen. Aber, wie Sie sagen, genau hier stecken wir in der Zwickmühle. Denn um eine Politik zu entwickeln, die diese wirtschaftliche Ungleichheit als Problem erkennt und anpackt, brauchen wir ein politisches System, das wir im Moment nicht haben, eben wegen der Polarisierung. Hier beißt sich die Katze also in den Schwanz. In der amerikanischen Geschichte gab es mal mehr, mal weniger Ungleichheit. Im frühen 20. Jahrhundert war sie etwa so groß wie heute. Aber zwischen den 1950er und 70er Jahren ist die Ungleichheit auch in den USA stark zurückgegangen. Es spricht also prinzipiell nichts dagegen, dass sich die Lage auch wieder bessert. Aber es erfordert kreative politische Führung, neue Bündnisse, auch neue Strategien der Gewerkschaften. Aber wenn es den Demokraten nicht gelingt, noch besser abzuschneiden bei Wahlen, dann wird es immer schwieriger, all diese Dinge auf die politische Agenda zu setzen.
Wenn wir nach Deutschland gucken, hier ist die rechtspopulistische AfD inzwischen im Bundestag und in allen 16 Länderparlamenten vertreten. Und sie könnte im Herbst nächsten Jahres bei Landtagswahlen in einigen ostdeutschen Bundesländern sogar die stärkste politische Kraft werden. Was ist Ihr Rat? Wie sollten die etablierten Parteien mit der AfD umgehen? Sollten sie sie einbinden in eine Koalitionsregierung? Oder sollten Sie versuchen, die AfD zu ignorieren, sie zu bekämpfen?
Eines vorweg, es gibt leider keine einfache Antwort darauf, fürchte ich. Wenn du weißt, es nimmt jemand am politischen Spiel teil, der sich nicht voll und ganz den demokratischen Regeln verpflichtet fühlt, dann gibt es keine wirklich guten Optionen. Wenn man Populisten ignoriert und versucht, sie zu isolieren, dann verstärkt das nur ihre Botschaft, dass sie ausgeschlossen werden, obwohl sie doch vermeintlich die wahren Vertreter der Leute auf der Straße sind. Wenn man versucht, sie einzubinden und mit ihnen zu kooperieren, dann ist da stets die Gefahr, dass man ihnen Macht und damit Legitimität verleiht. Es ist die Qual der Wahl. So sehr die AfD Positionen einnimmt, die aus meiner Sicht verwerflich sind, so sehr die Partei demagogische Züge trägt, gerade beim Thema Zuwanderung, die AfD agiert sehr vorsichtig. Aber auch innerhalb der AfD gibt es Differenzen. Einige geben sich moderater und das macht es schwerer, sie auszuschließen vom demokratischen Dialog. Andere dagegen befürworten offen Gewalt, dämonisieren die politischen Gegner und handeln unverantwortlich und fallen damit bei unserem Lackmustest durch. Solange Teile der AfD das tun, plädiere ich dafür, keine Koalition mit der Partei einzugehen. Ich habe da eine klare Haltung. Wenn auch nur eines unserer Kriterien für antidemokratisches Verhalten erfüllt ist, sollte man die AfD nicht einbinden, weil es zu riskant ist. Wichtiger ist zu verstehen, was die Wähler in die Arme der AfD getrieben hat, weil ich nicht davon ausgehe, dass der Großteil der Wähler der AfD selbst Antidemokraten sind. Das ist die Verantwortung der etablierten Parteien, diese Sorgen ernst zu nehmen und Lösungen anzubieten, auf eine Art und Weise, die das demokratische System sichert. Manche Leute finden es okay, wenn neue Parteien auf der politischen Bühne erscheinen, und das mag dann und wann auch notwendig sein. Aber wenn wir in die Geschichte zurückblicken, stellen wir fest, wenn Mainstream-Parteien, also Volksparteien, kollabieren und zerfallen, stellt das eine Bedrohung für die Demokratie dar. Es ist eine beängstigende Vorstellung, dass die politische Landschaft in Deutschland aussehen könnte wie die in Italien, wo die großen Parteien zusammengebrochen sind. Alles muss getan werden, um das zu verhindern.
Viele Menschen sind besorgt angesichts der Entwicklungen in mehreren Ländern, über die wir gesprochen haben. Aber wir haben auch Demonstrationen mit Hunderttausenden Menschen gesehen in Washington, in Berlin und anderswo. Demonstrationen für die Demokratie. Und wenn ich dieser Tage mit Freunden und Familie spreche, dann ist da diese eine große Frage: Was kann ich selbst tun? Was können wir tun, um die Demokratie zu retten?
Ich denke, zu politischen Kundgebungen zu gehen, ist schon mal eine wichtige Sache. Wählen zu gehen ist wichtig. In den Vereinigten Staaten haben wir traditionell eine niedrige Wahlbeteiligung, aber ich denke, es ist im Grunde eine Bürgerpflicht. Man sollte die politischen Rechte, die man hat, auch ausüben. Im amerikanischen Kontext wird über das Dilemma debattiert, vor dem insbesondere die Demokratische Partei steht, auch jetzt, nachdem sie das Repräsentantenhaus zurückgewonnen hat. Sollte sie die Taktik von Donald Trump kopieren und mit ebenso harten Bandagen kämpfen? Oder sollten die Demokraten sich weiter an die demokratischen Spielregeln halten? Es gibt eine Menge Leute, die argumentieren, dass die Demokraten Trump nachahmen müssen, um wieder zu gewinnen. Wir halten in unserem Buch dagegen, auf Basis unserer Erkenntnisse der Geschichte anderer Länder. Denn so verlockend es sein mag, das Gebaren eines populistischen Politikers nachzuahmen, wenn die Verteidiger der Demokratie dies tun, dann geraten wir schnell in eine Abwärtsspirale, aus der nur noch schwer zu entkommen ist. Das endet nicht gut. Was jeder Bürger tun kann, ist dies. Wählt Kandidaten, die verantwortlich handeln, belohnt dieses Verhalten und verlangt dies von den Gewählten. Belohnt kein demagogisches Verhalten. Das ist entscheidend. Was mir Hoffnung gibt mit Blick auf die USA, sind die Gespräche, die ich etwa während meiner Lesetour mit ganz normalen Bürgern führe. Viele haben erkannt, dass wir die Demokratie nicht als selbstverständlich erachten können. Menschen, die im Job und in ihrem persönlichen Leben verantwortlich handeln, die auf Kundgebungen gehen, die wählen gehen, die Bürgerinitiativen beitreten, die sich ehrenamtlich engagieren, all das sind kleine, aber wichtige Dinge. Es klingt vielleicht paradox, aber auch wenn uns die Krise der Demokratie akut erscheint, müssen die Lösungen langfristig angelegt sein, Schritt für Schritt. Wir wünschen uns eine schnelle Lösung, aber die Summe der kleinen Anstrengungen sorgt dafür, dass die Demokratie gerettet wird. Das Problem ist akut. Wir wollen oft eine einzige Lösung, aber es scheint, dass es die Akkumulation all dieser kleinen Dinge ist, die die Demokratie hilft.
Und Ihr Buch, Wie Demokratien sterben, endet mit einem solchen Appell. Ich zitiere: Unsere Generation, die in einer Zeit aufgewachsen ist, in der die Demokratie für selbstverständlich gehalten wurde, steht jetzt vor einer anderen Aufgabe. Wir müssen verhindern, dass sie von innen her zerstört wird. Wie optimistisch oder wie pessimistisch sind Sie, dass wir dies schaffen, in den USA, aber auch in Europa?
Ich bin ziemlich optimistisch und erkläre warum. Die Menschen denken so ähnlich über die Krise der Demokratie wie über den Klimawandel, dass es einfach immer schlimmer wird, wenn wir keine drastischen Maßnahmen ergreifen. Das mag auf den Klimawandel zutreffen, aber mit Blick auf die Demokratie schlage ich einen anderen Vergleich vor, den eines Erdbebens. Erdbeben passieren und hören auf. Die Krise der Demokratie könnte so etwas sein. Es gibt einen tiefen Spalt unter der Erdoberfläche, der diese Erdbeben auslöst. Aber die entscheidende Frage ist, wie überstehen wir das Erdbeben so, dass unsere demokratischen Institutionen intakt bleiben, so dass wir sie haben, um nach dem Erdbeben weiterleben zu können. Es gab in der Geschichte immer wieder Krisen der Demokratie und es gibt ernsthafte Gründe dafür. Aber die alten Spielregeln gelten noch. Mutige politische Führung, ein Bekenntnis zu demokratischen Traditionen, gut organisierte politische Parteien, eine widerstandsfähige Zivilgesellschaft, all das hat Demokratien in der Vergangenheit beschützt und ich sehe auch heute Anzeichen dafür. Solange wir die Bedrohung erkennen und solange wir zu den demokratischen Institutionen stehen, bleibe ich optimistisch.
Thank you very much indeed for talking to us.
Thank you.
Das war Daniel Ziblatt, Autor des Buchs »Wie Demokratien sterben und was wir dagegen tun können«, das in diesem Jahr den NDR-Kultur-Sachbuchpreis gewinnt. Die Jubiläumsgala findet am kommenden Mittwoch auf Schloss Herrenhausen in Hannover statt. Die Festrede hält dann Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und wir übertragen diese Veranstaltung live ab 19 Uhr hier auf NDR-Kultur. Für Ihr Interesse bedankt sich Stefanie Pieper.